Wir hören heute, wie Daniel betet. Noch ein Daniel bei uns, glaube ich, ja. Aber das meine ich nicht. Beziehungsweise ich meine einen Daniel, der schon etwas älter ist. Viel älter. Daniel wurde im Jahr 597 und sogar vor Christus aus seiner Heimat Israel verschleppt. Juda hatte den Kampf gegen Babylon verloren. Jerusalem, die ganze Stadt wurde zerstört, auch der Tempel. Damals für die Juden der wichtigste Ort zum Gebet, zur Begegnung mit Gott. Nicht nur ein Haus, das war damals noch viel wichtiger als für uns heute die Kirche. Daniel wurde nach Babylon ins Exil deportiert und lebt dort gemeinsam mit drei Freunden am Königshof, um dem König Nebukadnezar zu dienen. Daniel erhält dort Bildung und Erziehung, wird unterrichtet in Schrift und Sprache und bekommt sogar einen neuen Namen. Als Daniel wird Belshazzar. Er bekommt eine neue Identität. Er, der er war, soll er nicht mehr sein. Seine ganze Vergangenheit, seine Herkunft soll gelöscht werden. Doch trotz aller Macht des Königs, Daniel vergisst seine Wurzeln nicht. Er hält fest an seiner Geschichte, an seinem Gott. Er bleibt trotz allem Daniel. Und gerade im Alten Testament haben die Namen überragende Bedeutung. Daniel heißt, Gott hat Recht verschafft. Es gibt ja nun dieses Buch im Alten Testament, das Buch Daniel. Und ja, das ist auch die zentrale Botschaft des ganzen Daniel-Buches. Das Volk Gottes kommt in eine große Krise, gerät unter die Räder von anderen Mächten und Herrschern. Und trotzdem, Gott erweist sich als Richter und als Herr über alle. Das Daniel-Buch mit seinen Träumen und Visionen, viele kennen die Geschichte von der Löwengrube. Es ist das einzige apokalyptische Buch im Alten Testament. Dort wird Geschichte der Endzeit enthüllt. Ähnlich wie die Offenbarung im Neuen Testament. Und in beiden Büchern will Gott niemanden ängstigen, sondern uns trösten und ermutigen, vor allem in Zeiten der Krise. Statement: Durch die Krise kommt, wer Gott vertraut. Wir haben das Sprichwort Not lehrt beten. Ich würde sagen, eher nicht. Es ist damals zu Daniels Zeiten der Krise genauso wie heute in unseren Tagen gut zu beobachten. Not lehrt beten stimmt nur zum Teil. In der Krise scheiden sich vielmehr die Geister. Das Wort Krise heißt ja auch ursprünglich Unterscheidung. In der Krise zeigt sich, was wirklich da ist. Die einen lernen in der Not noch mehr auf Gott zu vertrauen und zu ihm zu beten. Andere wiederum in der Krise wenden sich von ihm ab, vergessen ihn oder setzen mehr auf andere Dinge. Bei Daniel können wir gut lernen. Wenn Krisen alles verändern, was bleibt? Wir hören heute Gottes Wort aus Daniel Kapitel 9. Nicht das ganze Kapitel, es sind da nur einige Verse ausgewählt. Da heißt es: Der Meder Darius, der Sohn des Ahasveros, wurde König der Babylonier. Im ersten Jahr seiner Herrschaft fiel mir, Daniel, beim Studium der Schrift auf welche Zeitspanne Jeremias Botschaften vom Herrn sich bezogen. Jerusalem sollte 70 Jahre lang verwüstet bleiben. Aus diesem Grund wandte ich mich im Gebet an Gott, meinen Herrn, fastete und legte Trauerkleider an, um meine Bitten vor ihn zu bringen. In meinem Gebet zum Herrn, meinen Gott, brachte ich die Schuld des Volkes vor ihn und sagte: Ach, mein Herr, du bist ein mächtiger und ehrfurchtgebietender Gott. Du hältst deinen Bund und gibst denen Gnade, die dich lieben und deine Gebote halten. Aber wir haben Sünde auf uns geladen und haben getan, was nicht richtig war. Wir sind von dir weggelaufen und wollten mit dir nichts mehr zu tun haben. Die Forderungen deiner Gebote und Gesetze haben wir nicht mehr beachtet. O unser Gott, erhöre doch das Gebet deines Knechts und sein Flehen um Gnade, um deiner eigenen Ehre willen, mein Herr. Lass dein Angesicht leuchten über deinem verlassenen Heiligtum. Mein Gott, beug dich herunter und höre. Öffne deine Augen und sieh, wie die Stadt, über der dein Name ausgerufen ist, in Schutt und Asche liegt. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. O Herr, höre. O Herr, vergib. O Herr, werde doch auf unsere Lage aufmerksam und handle. Um deinetwillen, o mein Gott, zögere nicht, denn dein Volk und deine Stadt tragen deinen Namen. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Wir hören und lernen von Daniels Gebet. Drei Punkte habe ich ausgewählt. Ein volles Gebet und wie gesagt, es ist noch nicht mal das ganze Gebet aufgeführt. Daniel 9. Erstens, was mir aufgefallen ist, das Gebet beginnt mit dem Hören und Lesen der Bibel. Mir fiel beim Studium der Schrift auf, so sagt Daniel. Interessant, was hat er denn gelesen? Und was ist genau ihm aufgefallen? Wir befinden uns in einer Zeit, Daniel ist schon alt geworden, mittlerweile 80 Jahre alt. Er ist als junger Mann nach Babylon gekommen, hat fast dort sein ganzes Leben verbracht. Es ist das Jahr 538 vor Christus und Daniel liest beim Propheten Jeremia. Vom Inhalt her, wir wissen ungefähr, er liest vor allem die Kapitel 25 und 29, darauf nimmt er hier Bezug. Er liest, wie lange denn die Gefangenschaft in Babylon eigentlich dauern soll. Er liest, dass Jeremia von 70 Jahren spricht. Jeremia hat das schon im Jahre 605 vorausgesagt. Also schon lange davor. Eine Prophezeiung, die sich tatsächlich dann auch so erfüllt. Sehr spannend. Jeremia galt damals schon als anerkannter Prophet. Und das Buch Jeremia, was wir jetzt haben, lag damals schon schriftlich vor, konnten die Leute lesen und galt schon als heilige Schrift. Also was Bibel betrifft, ist es höchst interessant, dass Daniel hier selber schon die Bibel quasi liest. Warum macht er das? Weil Daniel gerade in der Krise an Gott dranbleibt. Er akzeptiert grundsätzlich die politischen Umstände. Er fügt sich und lässt sich auf das Fremde in Babylon ein, ja. Aber er lässt sich nicht verrückt machen. Und er lässt sich auch nicht einschüchtern. Vor allem, er lässt sich seine Gottesbeziehung nicht verbieten. Wir kennen die Geschichte vor der Löwengrube. Es gibt da ein neues Gebot, das ist drei Kapitel vor unserer Geschichte, heute Daniel 6. Es gibt ein neues Gebot, sie wollen Daniel an den Kragen, dass man nur noch den König anbeten soll. Gebet zu Gott ist verboten. Daniel macht vieles mit, aber das nicht. Er geht an sein Obergemach, ans Fenster und dreimal am Tag betet er, lobt und dankt Gott. Er findet also neue Formen in der Krise, auch ohne den Jerusalemer Tempel. Also er stellt sein Gebetsleben um und passt es an, um seinen Glauben zu bewahren, um in der Gottesbeziehung zu wachsen. Höchst interessant für uns heute. Um nicht verwirrt zu werden, stützt und prüft er seine Meinung und auch sein Tun an der Heiligen Schrift, an Gottes Wort. Er bleibt in der Krise ganz nüchtern und beharrlich, geduldig an seinem Gott dran. Und erst danach, nachdem er gelesen hat, betet er. Da heißt es, aus diesem Grund wandte ich mich an Gott. Ich ermutige uns, Gebet braucht Bibellesen. Damit dein Gebet fundiert ist, damit dein Glaube nicht freischwebt. Ich habe nichts gegen Gebet, überhaupt nichts. Die Gefahr ist, dass wir ausschließlich beten, ohne die Bibel zu lesen. Beides gehört zusammen. Ich muss doch wissen, mit wem ich es zu tun habe. Ja? Ich kann mir doch nicht irgendwas zusammenschussen. Und das ist die Gefahr, dass manche viel beten und irgendwann etwas seltsam werden. Ich sage das mal vorsichtig formuliert. Das ist die Gefahr. Darum lies die Bibel, studier die Schrift, setz dich damit auseinander, wie Gott ist und was er mit mir vorhat, was er mit unserer Welt vorhat und worauf ich mein Gebet aufbauen kann. Aus der Bibel lerne ich, wie und was ich beten darf und soll. Ich erkenne, was meine Priorität im Gebet ist und wie mein Gebet aussehen kann. Also, das Gebet beginnt mit dem Hören auf Gott, auf sein Wort. Es gibt da tatsächlich auch, manche praktizieren das vielleicht auch, dass man tatsächlich die Bibel betend liest. Wo spricht Gott mich an, dass ich auch das, was ich lese, durchbete? Dass ich nicht nur lese und gucke, wo spricht Gott mich an, sondern dass ich das Gelesene auch durchbete. Einfach mal auch ausprobieren, die Bibel, nicht nur die Psalmen, sondern auch alle Texte des Wortes Gottes betend zu lesen. Ein Abschnitt von Dietrich Bonhoeffer, der im gemeinsamen Leben dazu Folgendes auf den Punkt bringt, und deswegen lese ich das einfach von ihm vor. Bonhoeffer schreibt: Die Schriftbetrachtung führt ins Gebet. Es ist der verheißungsvollste Weg zum Gebet, sich vom Schriftwort leiten zu lassen, aufgrund des Schriftwortes zu beten. So verfallen wir nicht unserer eigenen Lehre. Beten heißt dann nichts anderes als die Bereitschaft für die Aneignung des Wortes, und zwar für mich in meiner persönlichen Lage. Auf dem Grund des Schriftwortes beten wir, um Klarheit für unseren Tag, um Bewahrung vor Sünde, um Wachsen in der Heiligung, um Treue und Kraft für unsere Arbeit, und wir dürfen der Erhörung unseres Gebetes gewiss sein, weil es ja aus Gottes Wort und Verheißung kommt. Weil Gottes Wort seine Erfüllung in Jesus Christus gefunden hat, darum sind alle Gebete, die wir aufgrund des Wortes beten, in Jesus Christus gewiss erfüllt und erhört. So viel Bonhoeffer. Bringt das wunderbar auf den Punkt. Bibellesen und Gebet gehören ganz eng zusammen und bedingen sich. Also, erster Punkt, Ermutigung, bete die Bibel. Zweitens, entscheidend ist das Schuldbekenntnis. Aus dem Schriftstudium heraus fängt Daniel jetzt an zu beten. Und was er betet, unterscheidet sich von vielen unserer Gebete. Sein Gebet ist zuerst und vor allem auch von der Menge her Schuldbekenntnis. Der Predigtext hat noch 10 Verse weggelassen, die auch ausschließlich Schuldbekenntnis waren. Buße und Umkehr. Und diese Haltung bringt er auch äußerlich zum Ausdruck. Das Innere und das Äußere kommen zusammen. Er legt Trauergewand an, Sack und Asche, er fastet und betet. Er kommt durch das Äußere auch in eine innere Haltung der Umkehr hinein. Manchmal hilft uns das vielleicht, wenn wir selber Buße auch äußerlich vollziehen, um da auch innerlich reinzukommen. Was fällt bei Daniels Bußgebet auf? Er sagt an der Stelle nicht mehr ich, sondern wir. Er bittet nicht nur um seine eigene Schuld, um Vergebung, sondern auch stellvertretend für das ganze Volk. Daniel, obwohl er ein absoluter Laie ist, wir würden heute sagen ehrenamtlich, kein Pfarrer, kein Priester, tritt er priesterlich stellvertretend in den Riss und übernimmt priesterliche Aufgaben, nämlich die stellvertretende Buße. Also eine Aufgabe für die ganze Gemeinde. Stellvertretend auch für die Gemeinde, für das Volk, für den Ort, in den Riss zu treten, um Vergebung zu bitten. Manche haben vielleicht auch noch im Ohr, an einer Stelle schien der aaronitische Segen durch, lass leuchten dein Angesicht. Auch das ist ja der priesterliche Segen von Aaron. Auch da wieder priesterliche Aufgaben für uns alle. Was macht Daniel jetzt nun auch mit seinen Worten deutlich? Er macht es ja nicht nur äußerlich, sondern auch mit den Worten ganz konkret. Er findet verschiedene Formulierungen für die Sünde, und ich finde das ganz wunderbar in Daniel 9, Vers 5, wie er Sünde beschreibt. Wir haben Sünde auf uns geladen, wir haben getan, was nicht richtig war, wir sind von dir weggelaufen, wollten mit dir nichts mehr zu tun haben und haben deine Gebote nicht mehr beachtet. Daniel redet Tacheles, er beschönigt gar nichts. Ihm geht es auch nicht darum, ach, warum trifft uns die Krise und wie lange soll das noch gehen? Nein, Daniel nutzt die Chance der Krise, dass sich da auch ein Raum öffnet, um sich selber zu überprüfen. Und so ist Krise Krisenzeit immer auch Zeit der eigenen Überprüfung, Chance, einen neuen Weg einzuschlagen. Wo bin ich verkehrt? Wo ist Umkehr? Wo ist Buße bei mir und beim ganzen Volk, bei der Gemeinde nötig? Wo habe ich gesündigt? Krise öffnet den Raum dafür. Denn das ist vielleicht auch ein Kern der Gebetslosigkeit unserer Zeit, die Sünde in Form des Unglaubens und des Egoismus. Unglaube, weil wir einerseits oft gar nicht glauben, dass Gott uns erhört und welche Kraft er hat. Wenn wir wirklich glauben würden, was Gebet für eine Vollmacht und für eine Wirkung hätte, ja, wir würden doch viel mehr beten. Andererseits unser Egoismus. Wir sind tief im Innern dann doch davon überzeugt, dass wir es nicht für notwendig erachten, seinen Namen anzurufen, weil wir denken, dass wir doch eigentlich selbst die Macher unseres Lebens sind. Sünde in Form von Unglaube und Egoismus ist sicherlich auch ein Kern, eine Ursache für unsere Gebetsarmut. Zweiter Punkt, Schuld, Bekenntnis und Umkehr in Zeiten der Krise, eine wunderbare Chance. Priesterlich, stellvertretend, nicht nur für mich selber, für die Familie, für die Gemeinde, für den ganzen Ort. Und dann kommt das Dritte. Und dann kommt erst das, was wir meistens tun, wenn wir beten. Bitten. Wir bitten um dies und jenes, um Gesundheit und für die Familie und für dies und für das und haben da eine ganze Liste. Ist in Ordnung, ja? Wir dürfen zu Gott all die Dinge bringen, die uns so auf der Seele brennen. Bei Daniel hören wir nichts davon. Er bittet nichts Konkretes. Er hat keine konkrete Bitte für dieses oder jenes. Er sagt nicht, wann können wir endlich dort und bitte schenkt doch, dass ich gesund bleibe und dass ich hier bewahrt werde und bitte schenkt so. Nein, hören wir nicht. Hat er vielleicht gemacht, aber lesen wir nichts davon. Die einzige Bitte und Fürbitte ist um Gnade. Alles andere ist zweitens. Die Bitte richtet sich bei Daniel nicht auf konkrete Wünsche, sondern um die Gnade an sich, weil er weiß, die Grundlage ist niemals meine Leistung, sondern immer um seinetwillen, um Gottes Gnade. Er weiß, das Volk kann sich nicht selber helfen. Wir sind angewiesen auf Hilfe von außen, von oben. Die Wiederherstellung, die Rückkehr, der Wiederaufbau von Jerusalem, Stadtmauer, Tempel, all das beginnt doch nicht mit dem Aufbau der Trümmer und dass wir ein paar Steine aufeinander setzen. Der Wiederaufbau beginnt hier, dass die Gnade einzieht. Wo das gegeben ist, folgt alles andere nach. Das eigene innere Herz ist wichtiger als das äußere. Wir sollten vielmehr um die inneren Dinge bitten, dass die Gnade einzieht. Daniel betet und er zeigt in einer großen Dringlichkeit, was man und wie man alles vor Gott bringen kann. Er bringt seinen ganzen Schmerz, den Schmerz des ganzen Volkes, seine Verzweiflung zu ihm. Die Last, die er tragen muss, die Bedrückung, seine Not und sein Stöhnen. Hörst du uns, Gott? Siehst du uns? Neige deine Ohren und tu deine Augen auf. Viel zu schnell kann sich auch bei uns mal immer wieder die Enttäuschung einschleichen, das Gefühl, Gott, hörst du mich? Siehst du mich? Viel zu schnell kann sich immer wieder, obwohl ich schon viele Erfahrungen gemacht habe, das Gefühl einschleichen, ich bin auf mich allein gestellt. Die Gnade im Herzen zu erfahren, ich habe doch jemanden, der mir zuhört. Ich habe doch jemanden, der mich sieht, der mich versteht. Ich kann alles abgeben, was mein Herz beschwert. Dieses wunderbare Wort, was viele auch kennen, wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Liebe Gemeinde, Daniel hat vor über 2500 Jahren gebetet. Seitdem hat sich manches geändert, vieles, aber bis heute gilt, Not lehrt beten, aber nur manchmal. Die Bibel dagegen lehrt auf jeden Fall beten. Darum, bete die Bibel, bekenne die Schuld von dir und dem ganzen Volk und bitte um die Gnade. Lasst uns neu lernen zu beten wie Daniel. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der Herr bewahre unser Herz und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Erlöser.